Herzlich willkommen beim Audiopodcast der Jesusgemeinde. Wir hoffen, dass dir diese Predigt hilft, Gottes Wahrheiten besser zu verstehen und umzusetzen. Viel Freude beim Zuhören.
Schön, euch heute Morgen zu sehen. Ich freue mich ganz sehr. Ich war mal auf einer Konferenz. Und in dieser Konferenz, das war etwa so groß wie hier, da gab es einen großen, besonderen Gast. Und dieser besondere Gast, der hatte sogar einen politischen Titel. Es war ein großer, hochrangiger Diplomat. Und jetzt kann man sich vorstellen, wie reagiert man, wenn man einen besonderen Gast oder einen besonderen Diplomat auf politischer Ebene empfängt. Die Halle war natürlich knackevoll. Jeder wollte wissen, was sagt dieser Mann jetzt zu dieser Sache? Alle waren pünktlich und es wurde aufgestanden und geklatscht. Standing Ovations, dazu gibt es auch ein Bild, genau. Und das war sehr beeindruckend, denn dieser Botschafter war das tatsächlich, kam hinein und alle haben sofort reagiert, haben geklatscht, haben Applaus gegeben und alle Augen waren natürlich auf diese Person gerichtet, bis die Person vorne war und dann interviewt wurde und so weiter. Und ich finde, das ist ein schönes Beispiel dafür, für das, was wir heute Morgen schon erlebt haben. Wir geben jemanden die Aufmerksamkeit und die reagieren auf seine Anwesenheit so, wie es ihm gebührt. Und das Beispiel ist natürlich ein ganz kleines Beispiel, weil so ein Botschafter ist ja nur quasi menschliche Autorität. Wie viel mehr hat unser Gott Anbetung verdient und Lobpreis verdient? Und das soll unser Thema heute sein. Ihr seht auch als nächstes für die, die mitschreiben, macht gerne Notizen. Für die, die nicht mitschreiben, macht auch gerne Notizen. Das ist immer ein kleiner Witz. Genau. Ich habe es genannt heute Lobpreis 101. 101 ist so eine Einführungskurs, gibt es im Amerikanischen meistens. Das heißt sozusagen, was sind die Basics? Was ist die Grundlage von dem? Und wer vielleicht mit diesem Englischen nicht so mitgehen kann, dem habe ich noch den zweiten Begriff gegeben, die Essenz unserer Anbetung. Ich habe ganz lange überlegt, der Kern, der Sinn, die Idee, ich bin dann bei dem Wort die Essenz geblieben. Was ist eigentlich das Herz dahinter? So kann man es auch sagen. Was ist das Herz unserer Anbetung? Warum sollen wir Gott anbeten und auch wie sollen wir ihn anbeten? Ich kriege immer mal wieder die Frage oder ich habe immer mal wieder die Frage in meinem Kopf, was machen wir eigentlich in unserem Gottesdienst? Wir haben ja so gut eine Stunde, Stunde anderthalb zusammen Zeit, manchmal wird es auch länger. Und dann ist es natürlich wichtig, wem gebe ich wie viel Zeit? Also manche Ansage ist uns vielleicht schon zu lang gewesen mal. Andere Dinge sind uns vielleicht zu kurz gewesen. Das heißt, Zeit ist eigentlich eine kostbare Ressource. Und wenn wir überlegen, was machen wir jeden Sonntagmorgen? Wir beten Gott an und geben dem doch deutlich Raum. Wir singen jetzt nicht nur ein Lied, sondern wir geben dem manchmal 20 Minuten, manchmal 30, 35 Minuten und manchmal spüren wir einfach, wie Gott uns leitet und die Zeit doch völlig anders wird. Und die Frage ist dahinter, warum ist es so wichtig? Warum geben wir ihm so viel Zeit? Was ist daran biblisch? Ich will also mit meiner Predigt heute natürlich ein paar Grundlagen geben. Was ist wichtig für Lobpreis? Wie sollen wir Lobpreis verstehen? Auch von der Bibel her. Aber mir ist es auch wichtig, ja, einfach so auszudrücken, dass ich mich auch oder wir uns alle sehnen dürfen nach einem neuen Level von Anbetung in unserer Mitte. Sei das jetzt im Lobpreis Sonntagmorgen, sei das im Hauskreis, sei das ja in unserem persönlichen Leben, wo wir Gott suchen, allein in einer stillen Zeit oder einzelnen Zeit mit ihm. Und das ist so mein Wunsch, dass wir nicht nur zuhören, okay, weiß ich, sondern dass wir uns inspirieren lassen, was hat Gott vielleicht für mich neu? Wo will er mich in eine neue Tiefe hineinführen? So hört gerne auch immer mit dem Herz zu, Heiliger Geist, was sagst du heute Morgen zu mir? Denn ich denke, das Wort Gottes hat einfach so viel Kraft und es spricht immer wieder neu in unser Leben hinein. Genau. Ich habe euch drei Punkte mitgebracht. Der erste Punkt ist, was ist Lobpreis biblisch gesehen? Was heißt erstmal Lobpreis? Übersetzt. Und ich meine, der Begriff Lobpreis wird ja im Alltag vielleicht nicht so verwendet, außer man himmelt jemand wirklich sehr deutlich an, dann gibt man vielleicht ihm einen Lobpreis. Aber Lobpreis ist ja eigentlich nichts anderes als Lob und Preis zusammen verbunden. Das Wort, ja. Ein zweites Wort, was es natürlich auch immer wieder gibt, ist das Wort Anbetung. Und das habe ich euch hier auch auf die Folie gebracht. Da könnt ihr auf die nächste Folie gehen. Genau. Anbetung, was heißt Anbetung? Übersetzt oder ihm Ehre erweisen. Meist ist es auch mit einem äußerlichen Ausdruck. Ja, also beugen, das ist ja schon was Körperliches. So etwas wie niederbeugen, das Gesicht auf den Boden, mit dem Gesicht auf den Boden geben. Okay? Und das ist ganz spannend, wenn wir werden heute feststellen, Anbetung hat so zwei Seiten, aber dazu später gleich. Auch das englische Wort Worship, da steckt auch schon das drin, das kommt irgendwie von einem alten Wort, was sich zusammensetzt aus Worship. Und Worth heißt ja die Ehre, der Wert, die Erhabenheit von jemand, ihm jemand zu geben, zu erweisen. Und damit wir irgendwie eine Definition haben, ich liebe das immer, dass man eine klare Definition hat im Kopf, da kann ich mich zurückgehen, was mache ich eigentlich bei Anbetung? Und da habe ich euch das aufgeschrieben, Anbetung heißt ausgedrückte Liebe, ausgedrückte Ehrerbietung, jemandem lieben, jemanden ehren und dann auch schon weiter jemanden gehorchen, dem wir höchste Wertschätzung entgegenbringen. Also wenn wir wieder bei dem Beispiel des Botschafters sind, wenn der Botschafter hier vorkommt und, oder nicht hier, aber in der Versammlung vorkommt und etwas sagt, wird ihm sehr gut zugehört werden. Und es wird, man wird es wahrscheinlich genau überprüfen und überlegen, ob man das tut, was der Botschafter empfiehlt zum Beispiel. Okay? Und das ist so dieses Herz dahinter, was da drin steckt. Neben dem Bild von dem Botschafter brauchen wir natürlich Beispiele aus der Bibel. Wo haben wir Anbetung in der Bibel? Und da fallen euch sicherlich auch so schon ganz viele Beispiele ein. Ich habe mich mal auf drei Beispiele bezogen. Das erste Beispiel ist Abraham. Im ersten Teil der Bibel, im Alten Testament. Denn Abraham ist gehorsam. Er kriegt die Anweisung, seinen einzigen Sohn, finde ich einen coolen Hinweis schon später auf Jesus, seinen einzigen Sohn zu opfern, um zu zeigen, ich folge Gott mehr als der Verheißung, die er mir gegeben hat. Mir ist es mehr gelegen an dem Segner als an der Segnung. Und er bekommt diesen Auftrag, geht auf den Berg, führt den Auftrag auch vollständig aus. Und das Krasse ist, er hat das Messer hier in der Hand, ihr kennt die Story. Und in dem Moment, wo Abraham alles gegeben hat und wirklich klar durchgezogen hat mit seinem Gehorsam, kommt Gott und versorgt das Opfer an der Stelle des Sohnes. Und dann steht ja in dem Vers drin, dann ist da ein Widder im Gestrüpp und der wird dann geopfert an Stelle von Isaak. Und das ist so cool, weil danach kommt nämlich die Stelle, wo Abraham sagt, da habe ich den Herrn gesehen, der versorgt. Also Yahweh Jireh wird offenbart. Das heißt, wir sehen allein schon im Alten Testament, Abraham gibt Gott die Ehre, er gibt ihm den Wert, er folgt ihm. Und was resultiert daraus? Offenbarung über den, wer Gott ist. Das ist ziemlich cool. Wenn wir Gott anbeten, können wir also eine Offenbarung empfangen darüber, wie Gott ist. Weil wir auf ihn schauen, weil wir ihn anschauen, weil wir ihn besingen, dann kann er sich uns neu zeigen oder auch offenbaren, wie er ist in seinen Zeiten. Die zweite Geschichte, was ist Anbetung, ist die Geschichte mit der Frau mit dem Alabasterfläschchen. Ja, das wusste ich schon, das Wort geht tief. Also im Englischen heißt es Alabaster Box, das ist so einfach. Oder Flask. Fläschchen, ja gut, okay. Das ist eigentlich nichts anderes, oder in anderen Evangelien heißt es auch die Salbung in Bethanien. Das ist nicht ganz die gleiche Geschichte in den anderen Evangelien, aber in der Geschichte kommt sehr gut zum Ausdruck, wie jemand anderes Wert erweist. Und da gehen wir direkt rein, das ist Lukas 7, Vers 36. Es bat ihn aber einer der Pharisäer, mit ihm zu essen. Und er ging in das Haus des Pharisäers und setzte sich zu Tisch. Und siehe, eine Frau war in der Stadt, die war eine Sünderin. Als sie hörte, dass er, Jesus, in dem Haus des Pharisäers zu Gast war, da brachte sie ein Alabasterfläschchen voll Salböl und sie trat hinten zu seinen Füßen, weinte und fing an, seine Füße mit Tränen zu benetzen Und sie trocknete sie mit den Haaren ihres Hauptes, küsste seine Füße und salbte sie mit der Salbe. In den anderen Evangelien steht dann, dass die Jünger fragen, hey, das hätte man doch verkaufen können für 300 Denare. Und da steckt drin, dass sozusagen dieses Öl nicht nur irgendein Öl ist, was man im Haushalt benutzt, um was zu braten, sondern das ist sehr kostbares Öl. Alabasteröl ist, also das Fläschchen ist kostbar, Alabaster, aber das Öl ist Spikenardöl. Ich weiß gar nicht, wie das auf Deutsch heißt, Spikenard, wahrscheinlich auch. Und das ist ein Jahreslohn wert. Also wir können mal ausrechnen, was verdienen wir so einmal im Jahr und dann ein Öl von so einer Flasche, was so viel kostet. Ich habe herausgefunden, das wird in den Himalayas wird das irgendwie gewonnen. Also das war schon damals von weit her geholt und wirklich kostbar. Und dieses Öl gießt die Frau über Jesus aus und salbt seine Füße. So, und jetzt kommt's weiter. Als aber der Pharisäer, der ihn eingeladen hatte, das sah, sprach er bei sich selbst, wenn dieser ein Prophet wäre, so wüsste er doch, wer und was für eine Frau das ist, die ihn anrührt, dass sie eine Sünderin ist. An dieser Stelle weist jemand darauf hin, dass die Person, die anbetet, wahrscheinlich nicht würdig ist zu anbeten. Und das finde ich einen sehr wichtigen Punkt. Es geht Jesus nicht darum, ob wir würdig sind oder nicht, sondern er ist würdig. Und wir sehen am Ende der Geschichte, die Frau wird verändert aus der Begegnung mit Gott rausgehen. Sie wird nicht mehr eine Sünderin sein, weil Gott ihr, also Jesus ihr die Sünde vergibt. Und das finde ich auch ziemlich, ziemlich cool. Da antwortete Jesus und sprach zu ihm, Simon, ich habe dir etwas zu sagen. Also, hör zu. Okay, wir hören zu. Er sprach, Meister, sprich, ein Gläubiger hatte zwei Schuldner. Der eine war 500 Denare schuldig, der andere 50. Da sie aber nichts hatten, um zu bezahlen, schenkte er es beiden. Sage mir, welcher von ihnen wird ihn nun am meisten lieben? Und was ist natürlich die Antwort? Wenn beide etwas schulden, einer 500, einer 50, wer liebt mehr am Ende? Wer ist mehr dankbarer? Der dem viel vergeben worden ist. Und das ist das, was dann auch auf die Frau bezogen gesagt wird. Da sie aber nichts hatten, um zu bezahlen, schenkte er es beiden. Welcher wird von ihnen nun am meisten lieben? Simon aber antwortete und sprach, ich vermute der am meisten geschenkt hat. Also er hat genau das so verstanden. Und er sprach zu ihm, du hast richtig geurteilt. Und indem er sich zu der Frau wandte, sprach er zu Simon, siehst du diese Frau? Ich bin in dein Haus gekommen und du hast mir kein Wasser für meine Füße gegeben. Sie aber hat mir meine Füße mit Tränen benetzt und mit den Haaren ihres Hauptes getrocknet. Du hast mir keinen Kuss gegeben. Sie aber hat, seit ich hierher gekommen bin, nicht aufgehört, meine Füße zu küssen. Du hast mein Haupt nicht mit Öl gesalbt. Sie aber hat meine Füße mit Salbe gesalbt. Deshalb sage ich dir, ihre vielen Sünden sind vergeben worden. Darum hat sie viel Liebe erwiesen. Wem aber wenig vergeben wird, der liebt wenig. So, was ich hier als Punkt für unsere Predigt rausnehmen will, ist, die Frau hat Jesus Liebe erwiesen. Und das war eine Handlung, es war eine Tat. Das war nicht einfach nur ihr inneres Herz, sondern es hat sich äußerlich gezeigt. Und das ist das, was Anbetung ist. Es geht nicht darum, wer bist du würdig oder nicht. Das hat Jesus sowieso schon bezahlt. Allein nur, dass wir in seine Gegenwart kommen können, hat er bezahlt durch sein Blut. Das ist so das Evangelium. Die Frage ist, wer ist würdig? Wer ist Gott? Und Anbetung heißt unser Ausdruck zur Liebe zu Jesus. Anzuerkennen, dass er der Sohn Gottes ist. Das hat die Frau gemacht. Sie hat anerkannt, wer Jesus wirklich ist. Der Pharisäer hatte Jesus zu Gast. Die Frau hat ihn wirklich angebetet. Und Jesus selbst zeigt auch, was heißt Lobpreis. Wir hatten ja gesagt, wir machen drei Beispiele. Und das dritte Beispiel ist Jesus selbst. Und das steht in Lukas 22. Die nächste Folie. Genau. Das ist Jesus, der im Garten Gethsemane ist. Und er betet. Und er weiß, dass er einen großen, etwas, das quasi das Heilswerk Gottes vor sich hat, dass er erst noch sterben muss für die Welt. Und dann sagt er, und er riss sich von ihnen los, von den Jüngern, ungefähr einen Steinwurf weit, kniete nieder, betete und sprach, Vater, wenn du diesen Kelch von mir nehmen willst, doch nicht mein, sondern dein Wille geschehe. Auch Jesus zeigt dem Vater die Ehrerbietung, die Liebe, die ihm gebührt. Und selbst Jesus kann uns ein Vorbild sein, wie er seinen Vater angebetet hat, ihn geehrt hat. Okay? Was heißt also Anbetung? Anbetung heißt, nicht der Fokus liegt nicht auf mir. Es geht nicht um meine Gefühle. Finde ich auch wichtig manchmal in Anbetung, weil ich höre so Leute, ja, ich kam heute nicht so in den Lobpreis rein. Ja. Die Frage ist nicht, kamst du in den Lobpreis rein? Die Frage ist, hast du dich entschieden, auf Jesus zu schauen und ihn anzuschauen, wie er ist? Leute, let's be real, es ist okay, wenn wir uns mal nicht so fühlen. Völlig normal, völlig normal. Und Jesus hat absolute Gnade und Barmherzigkeit. Aber Lobpreis heißt, ich entscheide mich, auf ihn zu schauen und ihn anzuschauen für den, der er ist. Wir können immer sagen, okay, wir beten Gott an für das, was er getan hat. Das Kreuz, er hat uns Frieden gegeben, viele, viele Dinge. Aber ich denke, was noch viel tiefer führt, wenn wir anbeten, ist, die Frage zu stellen, wer ist Gott? Also sozusagen sein Handeln ist ja nur ein Ausdruck dessen, was er wirklich ist. Wir beten also Gott an als Reaktion auf die Realität des Wesens Gottes, weil er ist, wie er ist. Und ich will euch einfach so den Tipp geben, manchmal, gerade wenn man diesen Satz hat, ja, ich komme heute nicht so in den Lobpreis rein, stell einfach Gott die Frage, Gott, wie bist du? Wie willst du mich dir heute zeigen? Was ist eine Facette von dir, die ich noch nicht gesehen habe? Und dann kommt er mit seiner Freude oder er kommt mit Barmherzigkeit, er kommt mit Heiligkeit, er kommt mit Zuwendung, er kommt mit, ja, wie wir es vorhin gesungen haben in dem spontanen Teil, wo wir gemerkt haben, ich kann zu dir kommen, Jesus, wie ich bin. So komm zu mir, dieses Sehen des Vaters, was da rauszuhören ist. Und das ist so cool, wie Anbetung uns dort sozusagen Gott zeigt. Und was wir auch aus dieser Geschichte schon mit rausnehmen können, Anbetung heißt auch Hingabe. Anbetung kostet auch etwas. Es ist völlig normal. Manchmal vergessen wir das, gerade vielleicht als charismatische Christen, so wo wir sagen, wir fühlen uns heute nach Lobpreis oder wir fühlen uns heute nach Anbetung. Es ist völlig normal, wenn wir das nicht fühlen, dass wir uns entscheiden, Gott zu anbeten. Paulus und Silas im Gefängnis, sie haben sich entschieden, Gott zu loben, trotz ihrer Umstände. Und ich will euch natürlich immer den Mut geben, wenn wir auf Jesus schauen, kann er unsere Perspektive verändern. Und dann spüren wir, wie unsere Perspektive mit seiner in Übereinstimmung kommt und unsere Probleme, die gerade vor uns stehen, wesentlich kleiner werden. Der zweite Punkt ist, wie sieht biblische Anbetung aus? Was heißt es jetzt konkret? Wie sollen wir Gott anbeten? Okay, das Herz haben wir verstanden. Er ist einfach würdig, weil er ist, wie er ist, beten wir ihn an. Aber die Frage ist, wie wünscht sich Gott, dass wir ihn anbeten? Denn wir können auch den Fehler machen, dass wir einfach denken, wir beten Gott an, wie wir wollen, aber es ist gar nicht, wie er es will. Ja, es ist wieder wie bei dem Botschafter. Wenn der Botschafter hineinkommt, werden wir uns so verhalten, dass es ihm gut geht und ihm ein Glas Wasser bringen oder sowas. Die Frage ist also, wie sollen wir Gott biblisch anbeten? Und da sind mir in der Vorbereitung zwei Sachen richtig wichtig geworden. Und die erste, dafür brauche ich jetzt den Martin. Ich habe nämlich ein kleines Anspiel oder eine kleine Illustration. Stellt euch vor, ich schenke Martin ein Geschenk. Ich habe heute früh noch schnell was zusammengezimmert und ein kleines Geschenk gemacht. Martin hat schon gefragt, ob was drin ist. Also es ist was drin, aber ich brauche es wieder. Und damit habt ihr eigentlich schon die Illustration verstanden. Also, die Illustration geht folgendermaßen. Stell dir vor, ich schenke Martin ein Geschenk. So, ich gebe ihm das und er freut sich und er ist happy und er will schon fast öffnen. Bitte zulassen. Und stellt euch vor, ich schenke ihm ein Geschenk. Und so innerlich denke ich, naja, guck mal, bei so einem großen Geschenk, eigentlich fordere ich was zurück. Eigentlich habe ich schon mindestens dasselbe Geschenk verdient. Was ist der Fehler daran? Die Idee von Geschenk ist völlig torpediert. Das ist überhaupt nicht das, was Geschenk sein soll. Geschenk soll aus freien Stücken gegeben sein. Das heißt, die Herzenshaltung, die innere Herzenshaltung soll sein, ich schenke ihm das, einfach weil ich ihn schätze. Als Freund, als ehemaliger Mitbewohner, als Kumpel. Und ich schenke ihm das und will ihm einfach was Gutes tun. So, und deswegen müssen wir das jetzt nochmal machen. Stellt euch vor, ich schenke Martin ein Geschenk. Und ich schenke ihm das, einfach weil ich ihn gerne habe. Und ich wünsche dir, dass es dir toll damit geht, dass du viel Freude damit hast. Und ich hoffe, es gefällt dir. Und ich habe mir natürlich viele Gedanken gemacht, um ihm eine Freude zu machen. Und dann kann er es auch mitnehmen. Das ist die Idee von Geschenk. Yay! Es ist nur die Packung von den Adventssternen, die noch übrig war. So viel zum Thema, alles schon von Weihnachten weggeräumt. Geht den Menschen wie den Leuten. Nee, also die Idee dahinter ist, es kommt immer auf das Herz drauf an. Es kommt auf die innere Herzenshaltung an, wenn ich jemand etwas schenke, ob ich eine Gegenleistung fordere oder ob ich es aus freien Stücken tue. Und genau das sagt Jesus auch über Anbetung. Und da sind wir bei der vorhin schon zitierten Frau vom Jakobsbrunnen, also Johannes 4. Jesus trifft die Frau aus Samarita, also aus dem Samaritanergebiet, also in der Nähe von Jerusalem, ein anderes Volk sozusagen oder mit Juden verwandtes Volk. Und die haben das Konzept, Tiere zu opfern. Ja, das machen sie auch bis heute, ganz spannend. Aber die Frage ist, die Frau spricht mit ihm über, wie sollen wir dich anbeten? Wie beten wir richtig an? Das war ganz immer ein Streitpunkt zwischen diesen zwei Gruppen, zwischen den Juden aus Jerusalem und den Juden aus Samarien, sagen wir es mal so. Und Jesus sagt hier was ganz Wichtiges, das kennt ihr sicherlich auch Johannes 4, Vers 23. Aber die Stunde kommt und ist schon da, wo die wahren Anbeter den Vater im Geist und in der Wahrheit anbeten werden. Denn der Vater sucht solche Anbeter. Gott ist Geist, und die ihn anbeten, müssen ihn im Geist und in der Wahrheit anbeten. Und da steckt die Herzenshaltung drin. Was heißt im Geist? Im Geist heißt Anbetung, ich kann Gott eigentlich gar nicht anbeten, ohne dass mich der Heilige Geist zu Jesus führt, dass er mich leitet. Der Heilige Geist will uns doch den Vater zeigen. Der Heilige Geist will uns Jesus zeigen. So, auch wenn du eines Sonntagsmorgens oder abends zu Hause oder im Mittwochabend denkst, Lobpreis fällt mir heute aber wirklich schwer. Frag einfach den Heiligen Geist. Was willst du mir heute zeigen? Zeig mir eine neue Facette über Jesus. Zeig mir eine neue Facette über den Vater. Und er will das sehr gerne tun. Er liebt das. Er liebt das einfach. Genau. Und das Zweite ist in Wahrheit. Und was heißt in Wahrheit? Das hat natürlich ganz viele Facetten. Ich will es heute mal so sehen, dass wir einfach echt sind. Dass wir nicht faken. Dass wir wirklich so anbeten, wie es in unserem Herzen aussieht. Und das ist auch immer eine Herausforderung, weil man vielleicht denkt, ich müsste jetzt ja, weil ich ja jetzt hier stehe oder weil ich im Hauskreis oder wo auch immer. Ich denke, die besten Anbetungszeiten haben wir fast immer alleine, wenn wir mit Jesus sind, alleine. Weil da sind wir komplett echt. Da spielen wir gar nichts mehr. Da brauchen wir auch nichts. Und ich wünsche mir natürlich auch eine Gemeinde, wo wir das auch einfach sind. Wo wir, der eine kniet, der andere steht, der Nächste geht vielleicht hinter und muss seinem Bekannten was vergeben. Lasst uns wirklich eine Atmosphäre haben, wo wir echt sind, wo wir authentisch sind. Das kam auch heute Morgen noch mal im Vorgebet. Das finde ich ganz wichtig, denn wenn wir die innere Herzenshaltung wirklich echt zu sein haben, dann wird unsere Anbetung auch Gott viel mehr gefallen. Jesus oder Gott sagt das schon im Alten Testament in Jesaja, ich habe kein Gefallen an euren Opfern. Weil die haben Opfer gegeben, aber haben gar nicht danach gelebt, was sie gesagt haben. Das ist auch das, was Jesus immer wieder den Pharisäern vorgeworfen hat, dass sie ganz laut beten und ganz sozusagen christlich aussehen, ja, oder halt sozusagen religiös aussehen, aber das Herz dahinter, die einzelne Tat dahinter, die war nicht da. So, ich denke, Jesus fordert uns auch heraus, werde echt, sei ganz echt und bring das in Ordnung, was vielleicht nicht in Ordnung ist. Ich finde das spannend, weil Jesus sagt auch was über unsere Anbetung im Neuen Testament. Er sagt nämlich, wenn du etwas gegen deinen Bruder hast und du kommst zum Altar und willst etwas opfern, dann werde ich es nicht ansehen, weil Jesus ist es wichtiger, dass wir miteinander erstmal geklärte Beziehungen haben, bevor wir zu Gott kommen und anbeten. Das finde ich auch einen echt krassen Punkt. Also wenn ich merke, ich bete Gott an Und Jesus kommt vorbei und sagt, ey, du müsstest mal das zu klären, das müsstest du mal klären, dann wäre das eigentlich der Schritt, das zu tun. Und ihr kennt es auch. Und ich wünsche mir einfach, dass wir genau diese Kultur haben, dass wir dieses Herz haben, erst das zu klären. Denn, und das sagt der Jesus, Gott in ganz vielen Bibelstellen, der Hauptpunkt auch unserer Anbetung, Gott interessiert sich nicht so sehr an unseren Opfern, an der Menge unserer Gebetszeit oder an der Menge unserer Anbetung, sondern es geht ihm vielmehr um unser Herz. Und das ist das, dass wir Gott in Geist und in Wahrheit anbeten. Und heute Morgen habe ich das schon ganz sehr genossen, mit uns sozusagen, weil Gott einfach so dann auch kommt, wenn wir ihn ehrlich anbeten. Ich habe mir hier noch den Satz aufgeschrieben, Gott hat mehr Interesse an einem echten Herzen und wahrer Anbetung als an einem äußerlichen Opfer. Auf der anderen Seite, und das ist jetzt so ein bisschen die Spannung, auf der anderen Seite, Anbetung wird auch äußerlich sichtbar. Und das ist der nächste Punkt. Also auf der einen Seite, wir brauchen wirklich die korrekte Herzenshaltung, aber wenn ich Gott anbete, ohne irgendwas zu zeigen davon, quasi es ist nur ganz kontemplativ und nur bei mir selbst, dann denke ich, haben wir auch eine große Facette von Anbetung verloren oder vergessen oder klammern wir aus. Und da steht jetzt auch schon da, genau, echte Liebe drückt sich aus. Echte Liebe macht sich sichtbar. Das ist genauso dieser Punkt. Also ihr kennt vielleicht diese Karikatur, kannst du mal auf die Karikatur gehen, wo die Frau sagt, ey, du sagst mir gar nicht mehr, dass du mich liebst. Und was sagt der Mann? Ich hab's dir doch einmal gesagt, wenn sich was ändert, sag bitte Bescheid. Ja, und das ist ein ganz einfaches Beispiel, was zeigt, dass wir immer wieder natürlich dieser Liebesbeweis dieses Mannes der Frau mehr als gut tut und sehr wichtig ist. Und genauso soll es bei uns sein, dass wir unsere Liebe zu Gott nicht nur innerlich halten, sondern natürlich, das wird irgendwie sichtbar. Liebe ist auch immer eine Tat. Ansonsten ist es irgendwie nur die Idee davon, dass vielleicht jemand liebt. Okay? Und das ist ganz wichtig. Wenn wir bei dem Beispiel sind mit der Frau, mit dem Alabasterölfläschchen, fast richtig, da ist das auch so. Die Frau drückt sich aus. Anbetung ist auch immer aktiv eine Tat. Sie hat danach keine Ölflasche mehr gehabt. Sie hat die aufgegeben. Ja? Es kostet etwas. Und deswegen möchte ich an der Stelle noch mal ein paar Beispiele bringen. Was heißt denn biblische Ausdrucksform von Anbetung? Weil manchmal denken wir, okay, also wir kommen vielleicht auch aus verschiedenen Gemeindehintergründen und die Frage ist, wenn wir jetzt klatschen, ist das biblisch? Oder wenn wir die Hände heben, ist das biblisch? Und da hat die Bibel eine ganz große Vielfalt. Das ist die Folie mit der Übersicht, biblische Ausdrucksform. Ich würde da ungern jetzt komplett durchgehen, aber nur, dass wir kurz sehen, was es alles gibt. Wir sehen zum Beispiel Halal, das heißt Gott rühmen, Gott ehren, Gott loben. Das zweite ist, ihm Dank zu opfern, auch gerade bevor man eine Lösung sieht. Oder das dritte wäre auch, die Hände zu heben, Yada. Kennt ihr vielleicht von Yada Worship, ja? Gibt es eine Lobpreisgruppe, die haben sich danach benannt. Das heißt, das ist dieses, ich hebe die Hände, ich erhebe Gott, ich bekenne, wer er ist. Ich habe euch ein paar Bibelstellen dazu auch nochmal gebracht. Wir schaffen das nicht in der Tiefe, aber wenn ihr mögt, könnt ihr das fotografieren. Und in jeder Bibelstelle steckt ganz viel Trief drin. Das Interessante ist, im Deutschen steht da meistens lobt oder preist oder rühmt. Aber das Hebräische hat ja einfach so einen bunten Blumenstrauß an vielen schönen Farben, die wir da sehen können. Außerdem, das wäre die nächste Folie, Gott segnen, kniend zum Beispiel, das steckt bei Barach drin, sich vor ihm zu knien. Oder auch das Instrumente machen, Zamar, steht ganz oft in dem Psalm, dass wir Lobpreis machen mit Instrumenten, mit Singen. Zamar wird manchmal mit Singen übersetzt oder mit Instrumenten spielen. Tehila, das wäre das nächste, also Achtung, nicht Tequila, das ist immer ein schöner Witz, it's not about Tequila, Sondern Tehillah, das heißt sozusagen Singen eines Halals, einer Hymne, ja, Singen einer Hymne, ein Lobgesang sozusagen. Übrigens auch spontane Lieder sind hier in der Bibel drin, das steckt in dem Wort auch mit drin, dass man spontan singt. Ihr kennt vielleicht diese Psalmen, wo es heißt, singt dem Herrn ein neues Lied. Da steht meistens dieses Tehillah mit drin im Urtext. Das ist ganz cool. Oder auch, und das Letzte, das machen wir wahrscheinlich recht selten aus dem Hebräischen jetzt, dieses Rühmen, ein Siegesschrei ausrufen, ein, wie heißt es, unerschrocken verkündigen, mit lauter Stimme rufen. Da denke ich immer an das Fußballstadion, denn manche Leute sagen mir, ja, also mit dem Lobpreis habe ich es nicht so, da kann ich nicht so die Hände heben, das ist irgendwie schwierig. Und wenn ich dieselben Leute im Fußballstadion sehe, merke ich, es sind völlig andere Menschen geworden. Die können auf einmal hier die Hände heben und oh, ein Tor, noch ein Tor. Und das ist genau das, was ich mir wünsche. Dass wir so ein bisschen manchmal die Dinge ablegen, die uns vielleicht halten, weil wir denken, ah, in der Gemeinde, ja, da muss ich so und so mich verhalten. Sondern lasst uns an der Bibel uns orientieren. Und wenn die Bibel uns auffordert, lass einen lauten Siegesschrei ausrufen, denn verkündige, dass Gottes Taten gut sind und dass seine Zukunft mit mir gut ist und dass er eine Hoffnung für mich hat, dann kann ich auch laut rufen und sozusagen diesen Siegesschrei von mir geben, okay? Versteht ihr, was ich meine? Okay, gut. Auch im Griechischen gibt es natürlich noch ein paar Worte, da steckt es auch nochmal mit drin. Proskuneo heißt so dieses Niederwerfen, sich beugen. Das macht der Besessene, der den Jesus heilt zum Beispiel. Da sagt, und er warf sich hin, das heißt, er anbetete eigentlich. Wird ganz oft mit Niederwerfen übersetzt. Oder das Letzte vielleicht, Doxa, ja, die Ehre, das Verherrlichen, die Herrlichkeit. Eine Doxologie singen, da steckt das drin, Gott zu verehren. Also wichtig ist, unser Herz sollte am richtigen Fleck sein und es ist irgendwie äußerlich sichtbar. Das kann laut sein, das kann ganz leise sein. Das kann im Liegen sein, im Stehen sein, im Rufen. Just be yourself. Also, das hat natürlich auch ein bisschen ein paar Grenzen. Jetzt nicht völlig zu eskalieren, aber lass dein Herz doch wirklich sichtbar sein. Lass dein Herz sichtbar sein. Und manchmal ist es, denke ich, auch eine Entscheidung, die Hand zu heben, weil er würdig ist. Die Hand zu heben, weil ich stimme ihm zu, dass er ist, wie er ist und dass seine Pläne besser sind als meine und so weiter. Genau. Warum beten wir Gott am Sonntagmorgen an? Warum machen wir das? Warum haben wir die 20 Minuten? Weil er würdig ist, weil er ist, wie er ist und weil wir ihn auch sehen wollen, weil wir ihm die Ehre geben wollen, weil wir sagen wollen, wenn Jesus-Gemeinde draufsteht, soll Jesus zuallererst den ersten Platz bekommen. Und der dritte Punkt ist, der letzte Punkt ist, Lobpreis oder Anbetung ist natürlich nicht nur Sonntagmorgen die 2 Stunden oder Mittwochabend die Zeit im Hauskreis oder die 5 Minuten am Vormittag, sondern Gott fordert uns natürlich nicht nur heraus, sondern es ist sein sehnlicher Wunsch schon immer gewesen, dass unser ganzes Leben ein Lobpreis ist. Unser ganzes Leben. Und das ist, finde ich, der herausforderndste Punkt. Wir lesen in Römer 12, Vers 1. Weil Gott so barmherzig ist, und das ist wichtig, an der Stelle stehen zu bleiben. Was heißt das? Weil Gott so barmherzig ist, da kommen alle 11 Kapitel des Römerbriefes vorher. Und die haben erklärt das Evangelium und die haben erklärt, welche Rolle Israel spielt und so weiter. Und dann kommt, weil Gott so barmherzig ist, weil er uns errettet hat, weil er alles gegeben hat, weil sein Blut für uns geflossen ist, weil er immer treu zu uns ist, auch wenn wir untreu sind. Ich könnte die und so weiter und so weiter. Deswegen fordere ich euch nun auf, liebe Brüder und auch Schwestern, euch mit eurem ganzen Leben für Gott einzusetzen. Es soll ein lebendiges und heiliges Opfer sein. Ein Opfer, an dem Gott Freude hat. Das ist ein Gottesdienst, wie er sein soll. Deshalb orientiert euch nicht am Verhalten und an den Gewohnheiten dieser Welt, sondern lasst euch von Gott durch Veränderung eurer Denkweise in neue Menschen verwandeln. Dann werdet ihr wissen, was Gott von euch will. Es ist das, was gut ist und ihn freut und seinem Willen vollkommen entspricht. Was steckt da drin? Das Bild des Opfers ist auch im Alten Testament immer ein Bild auch für Anbetung, für jemanden etwas darbringen. Und wir sollen natürlich jetzt nicht mehr im neuen Bund opfern, denn Jesus hat alles gegeben, was uns von Gott trennen könnte. Er hat alles getragen. Aber in Reaktion darauf, also nicht um Gottes Liebe zu kriegen, sondern in Reaktion darauf, dass wir seine Liebe bekommen haben, sollen wir unser Leben, unser ganzes Leben als Opfer sozusagen Gott zur Ehre geben. Und ich finde das Interessante, das ist jetzt neues Leben. In der Schlachterübersetzung steht drin, das sei euer vernünftiger Gottesdienst. Also Gottesdienst ist eigentlich nicht Sonntagmorgen. Ja? Gottesdienst ist eigentlich, wenn ich auf Arbeit bin. Gottesdienst ist, wenn die Mutti in der Nacht um 4 zum dritten Mal das Kind die Windeln wechselt oder das Bett wechselt, weil es eingenässt hat. Ja, das ist auch Anbetung in dem Sinne, dass wir unser ganzes Leben, jede Sekunde Gott zur Ehre geben sollen und dürfen. Und das ist natürlich ein Wachstumsprozess. Aber das ist das, was sozusagen die Reaktion ist auf das, was Gott für uns getan hat. Und ich finde es interessant, weil manche Gemeindebewegungen nennen ihren Gottesdienst ja gar nicht Gottesdienst. Kennt ihr sicherlich auch. Die nennen den Gottesdienst Versammlung, weil sie sagen, das ganze Leben ist ein Gottesdienst. Finde ich jetzt nicht, dass wir den Begriff unbedingt brauchen, aber die Idee dahinter finde ich cool. Denn das heißt, unser Leben soll ein Gottesdienst sein. Unser Leben soll Gott zur Ehre sein. Und das ist natürlich nicht zuerst, um Gottes irgendwie Zuwendung zu kriegen oder sowas, sondern in Reaktion darauf, in Reaktion auf wer er ist, in Reaktion auf das, was er für mich getan hat. Jesus hat das genauso getan. Sein Leben war auch ein Gottesdienst, Gott zur Ehre. Er hat das getan, was der Vater von ihm sich gewünscht hat. Und deswegen ist gerade auch für uns als Lobpreiser oder für uns als Lobpreis oder als Gemeinde grundsätzlich die Frage, Taten zählen natürlich viel mehr als Worte. Und wenn wir Sonntagmorgen Gott anbeten, ist es total cool und Gott freut sich und Gott ist hier und er bewegt sich unter uns. Aber ich denke, er wünscht sich noch viel mehr oder sozusagen dazu, dass wir genau das dann in der ganzen Woche sozusagen leben. Und ihr hört hoffentlich auch raus, dass es Gott ist, der uns verändert und seine Gnade und so. Aber es ist auch ein Anspruch, es ist auch eine Herausforderung, zu sagen, okay, Gott, wo sind Dinge in meinem Leben, die dir nicht gefallen? Wo habe ich vielleicht mit meinen Kollegen doch wieder getratscht über den anderen Kollegen, weil ich irgendwie in dieser Arbeitsgruppe bin und naja, das war jetzt leichter als aufzuhören, sozusagen schlecht zu reden hinterm Rücken. Oder wenn die Polizei mich anhält und fragt, ob ich etwas getrunken habe am Abend und man ist am langen Abend vorher hat man was getrunken und dann sagt man das nicht, dass es so gewesen ist. Das sind so manchmal so kleine Notlügen oder manchmal auch größere Sachen. Also die Frage ist wirklich, Gott lädt uns natürlich ein. Gott will uns ja auch in sein Bild verwandeln. Und da steckt das genau drin. Lass unser ganzes Leben, jede Minute und alles, was wir tun, Gott Ehre geben. Und gerade jetzt so am Ende der Predigt würde ich euch die Frage mitgeben, was sagt der Heilige Geist heute zu dir? Was ist heute für dich dran? Vielleicht gehört es dazu, zu fragen, wen bete ich eigentlich in meinem Leben an? Wem gebe ich eigentlich die größte Ehre? Wir haben vorhin gehört, dass Anbetung heißt, Gott die Ehrerbietung zu geben, die er verdient hat. Und wir können uns gerne oder prüfen und fragen, gibt es vielleicht Bereiche, die mehr Ehre bekommen haben? Vielleicht mein Job, vielleicht mein Einkommen, vielleicht meine Familie, vielleicht meine Beziehungen in irgendeiner Sorte oder in einem anderen Bereich, ein Hobby, was auch immer. Und Gott sehnt sich natürlich danach, dass wir ihm den ersten Platz geben und dass er alles andere dann auch durchfluten darf. Ja? Es hat ja alles für sich genommen, ist ja auch gut. Also Einkommen oder Familie oder Hobbys. Ist ja jetzt per se nicht schlecht, ist wichtig. Aber er will der erste Platz sein. Ich habe mal den Satz gehört, wenn Gott an erster Stelle ist, kommt alles andere in eine gewisse Ordnung. Wenn Gott nicht an erster Stelle ist, ist es meistens ziemlich chaotisch. Und das finde ich einen guten Satz. Das hat mir oft geholfen, immer wieder auch in meinem Leben zu sagen, okay, wo sind Dinge, die ich abgeben darf? Wo sind Dinge, die ich ändern muss, damit Gott einfach sein Lob bekommt, auch durch mein Leben, durch meine Taten, durch meine Worte, durch meine Gedanken. Genau. Ich würde zum Abschluss noch beten. Könnt auch schon. Ja. Jesus, ich danke dir für deine Gegenwart hier an diesem Morgen. Ich danke dir, dass du hier bist. Danke, Herr, dass du das Zentrum unserer Anbetung bist. Jesus, danke, dass du auch uns immer wieder ziehst in deine Gegenwart hinein, Herr. Herr, danke, dass du all die Jahre, Herr, wo wir auch untreu waren, du bist immer treu zu uns. Danke, dass du auch heute Morgen hier bist und dass du zu unserem Herzen jetzt sprichst, das, was wir heute Morgen brauchen. Sei es zu wissen, dass du der große Gott bist, der regiert, der alles in der Hand hält, dass wir wissen, dass unsere Herausforderungen wesentlich einzuordnen sind, weil du viel größer bist, weil deine Macht so groß ist. Oder sei es auch die Frage, ja, wo sind Dinge in meinem Leben, wo ich Dinge abgeben muss, wo ich ja eine Priorität anders setzen muss, weil mein Leben zuerst ihm Ehre geben soll. Jesus, ich danke dir, dass du mit deiner Gnade hier bist. Heiliger Geist, sei du willkommen. Und ich bete auch, dass du in uns etwas Neues tust, dass du uns neu Jesus zeigst, dass wir neu beeindruckt sind, Herr, von dir, neue Facetten von dir sehen, Jesus. Und lass unser Lob wirklich dir zur Ehre sein. So wie es in dem einen Psalm heißt, lass jedes Wort meines Mundes, jede Bewegung meines Herzens, ja, einfach dir Ehre bringen und freundlich und dir wohlgefällig sein. Danke, Herr, dass du hier wirkst. Amen.
Wenn du noch mehr über Gott und die Jesusgemeinde wissen möchtest, findest du viele weitere Informationen auf www.jgdresden.de.